2. Könige 22. Ist ein Wechselbad von guten Königen und schlechten Königen, von bösen Zeiten und besseren Zeiten, Reformen in der Geschichte von Juda, dem Südreich, das Nordreich. Israel ist schon lange zerstört und verschleppt wegen ihren Sünden, wegen ihrer Rebellion gegen Gott und sicher auch, weil sie keinen einzigen guten König hatten. Und hier in Juda geht es auf und ab. Wir haben das Leben des Königs Manasse angeschaut, der nach Hiskia kam, der ein guter König war. Dann kam Manasse, er war ein ganz ein böser Kerl und er hat sehr lange regiert, über 50 Jahre lang. Und wir haben Gottes Gnade gesehen. Obwohl er sein ganzes Leben lang böse gelebt hat und Juda wirklich in den Abgrund geführt hat, hat er Buße getan, als er persönlich gefangen, verschleppt wurde. Und er ist umgekehrt zu Gott und Gott hat ihm Gnade geschenkt. Hat ihn sogar wieder eingesetzt und zum König von Israel gemacht oder von Juda, genauer gesagt. Aber sein Einfluss, sein böser Einfluss auf das Volk war gewaltig. Und obwohl er versucht hat, gegen Ende seines Lebens alles Böse, was er getan hat, wieder gut zu machen und wirklich Buße getan hat. Und ich bin überzeugt, wir werden Manasse im Himmel treffen. Hat es Auswirkungen auf die Nation gehabt, die eigentlich irreparabel waren. Und sein Sohn Amon ist leider seinem schlechten Vorbild gefolgt, war nur 2 Jahre lang König. Und heute kommen wir zu seinem Enkelsohn, zu Josia. Amon wurde ermordet. Und im Kapitel 22 im 2. Könige, im Vers 1 lesen wir, 8 Jahre war Josia alt, als er König wurde und regierte 31 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Jedida, die Tochter Adaias aus Bozkat. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Er ging ganz den Weg seines Vaters David und wich nicht zur Rechten noch zur Linken ab. Hier haben wir wieder einen außerordentlich guten König, einen der besten Könige, den Juda je hatte. Und wir sehen einmal mehr, unser Umfeld muss nicht bestimmen, wie wir leben. Menschen in der Welt heute sehen sich so gerne als Opfer. Ich sauf, weil mein Vater hat gesoffen und mein Großvater hat gesoffen und ich bin heute so, ich treffe schlechte Entscheidungen, ich lebe ein unmoralisches Leben, weil meine Eltern sich haben scheiden lassen oder weil der Papa davon gelaufen ist oder weil sie mich als Kind zu heiß gebadet haben. Nee, hier haben wir Josia, der einen bösen Vater hatte, einen Großvater, der sein meistes Leben lang böse gelebt hat. Ein Kind, das es sicher schwer hatte. Stellt euch vor, mit 8 Jahren wurde sein Vater ermordet, als er 8 Jahre alt war. Und egal wie böse der Vater ist, das ist eine furchtbare Situation für ein Kind. Das Herz eines Kindes hängt an den Eltern. Böse Zeiten voll Götzendienst. Offensichtlich hat Amon in seinen 2 Jahren wieder all die Wiedergutmachung von Manasse wieder rückgängig gemacht, Götzentempeln und Götzenbilder und Götzenaltäre wieder aufgebaut. Das war das Umfeld, in dem der junge Josia aufgewachsen ist. Aber trotzdem, er war ein außerordentliches Kind. Stellt euch vor, mit 8 Jahren und er hat, wie David gesagt hat, gebahnte Wege in seinem Herzen gehabt. Er wich weder ab zur Rechten noch zur Linken. Ein ganz außerordentlicher junger Mann. Er war ausgerichtet in seinem Leben. Und das ist so wichtig. Wenn wir uns große Menschen in der Geschichte anschauen, egal ob das Politiker waren, ob das Menschen in der Wirtschaft sind, die es zu Großen gebracht haben, ob das Menschen in Gottes Reich sind. Menschen, die es weit bringen, zeichnet eines aus: sie sind ausgerichtet. Sie haben eine Ausrichtung in ihrem Leben, haben einen Fokus auf eine Sache, auf eine Mission, ob das ist, ein Geschäft aufzubauen oder ein Land in die Freiheit zu führen oder Gottes Reich zu bauen. Aber eine Vision. Und so ist es in unserem Leben, wir müssen ausgerichtet sein. Wenn ihr euch Menschen anschaut, die nicht ausgerichtet sind, die keine klare Vision haben, die nicht genau wissen, wo sie hinwollen, wozu Gott sie berufen hat, die da nicht hingegeben sind, die vergeuden ihr Leben. Rennen in 10 verschiedene Richtungen gleichzeitig, versuchen 10 Dinge auf einmal zu tun und das funktioniert ganz schlecht. Normalerweise haben wir 1 oder 2 Gaben, wo wir wirklich begabt sind, wo Gott uns wirklich begnadet hat. Und normalerweise gibt der Herr uns 1, 2 Hauptberufungen. Ich meine, wir alle müssen viel machen in unserem Leben. Wir haben normalerweise ein Familienleben, das ist eine Berufung im Job, im Reich Gottes. Aber wozu hat der Herr dich berufen? Was ist diese eine Leidenschaft deines Lebens? Bitte den Herrn drum, ring da drum. Und dann folg dieser Berufung nach, ohne nach links und ohne nach rechts zu schauen. Wie Josia. Das zeichnet große Menschen aus, die sich nicht ablenken lassen. Und denkt an die großen Männer Gottes. Ich denke an Männer wie Hudson Taylor. Er hat Dinge auf sich genommen, die vielen von uns heutzutage viel zu stressig wären, viel zu unbequem. Aber seine Leidenschaft war China für Gott zu erreichen. Und er hat es gewagt, außerhalb des konventionellen Rahmens rauszutreten. Auch sicher außerhalb seiner eigenen Komfortzone, wo er sich bequem gefühlt hat. Missionare sind damals in ihren Anzügen rumgelaufen, die schicken Briten haben da ihre Missionsstationen errichtet und Hudson Taylor hat gesagt, nee, ich werde unter den Menschen leben. Und er hat was getan, was damals völlig konträr war gegen das, wie die Menschen missioniert haben damals. Er hat begonnen, sich zu kleiden wie die Chinesen. Er hat sich seine Haare geschoren, diese Glatze, und dann diesen einen Zopf nach hinten gebunden, wie die Chinesen es damals gemacht haben. Voll abgefahren, voll undenkbar. Und seine Missionarskollegen haben runtergeschaut auf ihn, haben gesagt, hey, das funktioniert nie. Und er hat unter den Menschen gelebt, wie sie. Hat das Zeug gegessen, was die gegessen haben. Ich meine, wer von uns würde das tun? Das war Ausgerichtetheit. Er hat nicht auf seine eigene Bequemlichkeit geschaut oder auf sein Fleisch. Er hatte eine Vision und die hat sein Leben entzündet. Er wollte China für Christus erreichen. Und jahrelang war er nicht erfolgreich damit. Er hat versucht, die Sprache zu lernen. Es war ein langer Prozess. Aber er hat den Acker bearbeitet, hat riesige Entbehrungen auf sich genommen, riesige Verluste, seine Frau verloren, hat begonnen, die Bibel zu übersetzen, seine Druckerei ist abgebrannt mit diesen ganzen Manuskripten, den ganzen Wörterbüchern, seinem Lebenswerk. Er hat sich hingesetzt, hat nicht gejammert, sondern hat gesagt, Gott, ich danke dir, dass ich noch fit genug bin, um von vorne zu beginnen. Und er hat an dem Tag von vorne begonnen und hat das alles nochmal geschrieben und verbessert. Und mit der Zeit, wir wissen, dass es Früchte getragen hat. Die ganze chinesische Kirche und Untergrundkirche von heute baut noch auf seinem Werk auf und was der Geist durch ihn getan hat. Aber er war ein ausgerichteter Mensch. Ich weiß nicht, ob er noch viele Hobbys nebenbei hatte. Ob er viel Zeit damit verschwendet hat, irgendwie rumzuspielen. Ich denke an Leute wie Georg Müller. Der Pastor war in England und ein Waisenhaus geführt hat mit über 2000 Kindern. Und jeden Tag gebetet hat, dass der Herr sie versorgt. weiß nicht, wie viele Hobbys oder Projekte er nebenbei noch hatte. Aber er war ausgerichtet. Ich denke an Leute wie Spurgeon, der als Teenager schon gepredigt hat. Oder G. Campbell Morgan, wer den kennt. Ganz toller Bibellehrer. Ist früh aufgestanden, hat gebetet, ganzen Tag die Bibel studiert. Dann ist er ins Bett gegangen. Das war seine Leidenschaft und ist einer der größten Bibelausleger des letzten Jahrhunderts. Ausgerichteter Mensch. Und wir könnten noch an viele andere denken. Aber es sind so Vorbilder, die ich habe. Wozu hat der Herr dich berufen? Lass dich nicht ablenken. Unser Leben ist so kurz. Lass uns keine Zeit verschwenden. Und hier haben wir Josia, ein junger Mann. Ich denke, das ist auch wichtig. Gerade für die jungen Leute. Jelena. Mit 8 zum König geworden. Und in der Parallelstelle in der 2. Chronik, ich lese euch das gerade mal vor. Im Vers 3 heißt es, und im 8. Jahr seiner Regierung, als er noch ein Junge war, fing er an, den Herrn seines Vaters David zu suchen. Und im 12. Jahr fing er an, Juda und Jerusalem von den Höhen und den Ascherim und den geschnitzten und den gegossenen Bildern zu reinigen. Mit 8 Jahren an den Thron, im 8. Jahr seiner Regierung, als er 16 Jahre alt war, fing er an, Gott zu suchen. Im 12. Jahr, als er 20 war, fing er an, eine Reformation durchzuführen. Götzenaltäre niederzureißen. Das war was, woran die Herzen der Menschen gehangen sind. Das war nicht irgendwie eine kleine Sache, ja, ich gehe mal raus und mach was kaputt. Das war eine Kulturrevolution, würden wir heute sagen. Ein junger Mann. Und Gott möchte junge Menschen gebrauchen. Teenager, ich bin überzeugt davon. Aber wir brauchen Vision. Ausgerichtetheit wie Josia. Leute haben damals noch anders gedacht. Damals warst du ein Kind. Und dann, wenn du 12, 13, 14 Jahre alt war, warst du ein Erwachsener. Bumm. Dass du deine Bar Mitzwa gemacht und dann warst du verantwortlich vor dem Gesetz. Irgendwas stimmt heute nicht mehr in unserer Gesellschaft. Und ich denke, wir müssen unsere Kids auch wieder da zurückführen, so erziehen. Wir haben irgendwie das Bild, okay, du bist ein Kind und dann kommen irgendwie die wilden Teenie-Jahre. Und ist okay, da bist du Jugendlicher, du bist schon erwachsen, so körperlich, aber im Herzen kannst du noch ein Kind sein und kannst dumm rumspielen und oh, ist kein Problem, spielt mit sexueller Sünde, naja, ist ja ein Teenie, der wird schon noch erwachsen werden, verschwendet sein Leben, oh, ist ja ein Teenie, das macht nichts. So dieses lasche Denken. Gott will dich gebrauchen. Jelena, bist schon bald keine Teenie mehr. Aber Gott will dich gebrauchen. Gott will junge Menschen gebrauchen. Wir müssen dieses Denken ablegen, dass wir überhaupt irgendwo Zeit haben in unserem Leben rumzuspielen. Oder dass wir Zeit zu verschwenden haben. Vielleicht Zeiten, wo wir lasch sind und sagen, oh, da kann man noch sündigen und da kann man Party leben und irgendwann bin ich dann erwachsen und dann geht das Leben wirklich los. Es ist Schwachsinn. Gott möchte uns jetzt gebrauchen. Gott möchte die jungen Leute jetzt gebrauchen. Egal, ob du 8 oder 12 oder 14 oder 18 bist. Gott möchte dich gebrauchen. Das ist die Sicht, die wir für unser Leben brauchen. Und ich mag Josia. Das ist ein Vorbild für mich. Als junger Mann volle Kanne. Er tat, was recht war in den Augen des Herrn, und er ging ganz den Weg seines Vaters Davids und wich nicht zur Rechten noch zur Linken ab. Das ist das Erste, was wir brauchen. Wir brauchen Hingabe in unserem Herzen. Er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Ich will nach dem leben, was Gott mir sagt. Punkt. Fertig. Das ist Hingabe und es braucht Hingabe. Gebahnte Wege in unserem Herzen. Ich mag das, wie David es sagt im Psalm. Vers 3 lesen wir, und es geschah im 18. Jahr des Königs Josia, da sandte der König den Schreiber Schafan, den Sohn Azalias, des Sohnes Meschulams, ins Haus des Herrn und sagte, geh hinauf zum Hohenpriester Hilkia, dass er das Geld ausschütte. Wahrscheinlich war der Prophet Jeremia ein Sohn von diesem Hohenpriester Hilkia, wenn er nicht noch einen Namensvetter hatte. Aber wir wissen, er war der Sohn eines Priesters mit diesem Namen. Prophet Jesaja hat während dieser Zeit gedient, der Prophet Zephania auch. Geht hinauf zum Hohenpriester Hilkia, dass er das Geld ausschütte, das in das Haus des Herrn gebracht worden ist, dass die Priester, die an der Schwelle wachen, vom Volk eingesammelt haben, damit man es in die Hand der Werksführer gebe, die am Haus des Herrn eingesetzt sind. Die sollen es den Werkmeistern geben, die im Haus des Herrn sind, um die Risse des Hauses auszubessern, den Handwerkern und den Bauleuten und den Maurern und zum Ankauf von Holz und behauenen Steinen das Haus auszubessern. Doch soll das Geld, das in ihrer Hand gegeben wird, nicht mit ihnen abgerechnet werden, denn sie handeln gewissenhaft. Das passiert jetzt im 18. Jahr, Regierungsjahr von König Josia. Chronologisch ist es hier ein bisschen umgestellt im Königsbuch. Wie gesagt, in der Chronik haben wir gelesen, mit 8 Jahren kommt man an den Thron, im 8. Regierungsjahr fängt er an, den Herrn zu suchen. In seinem 12. Regierungsjahr fängt er an, diese Reformen einzuführen, den Götzendienst, der über zig Jahre bestanden hat in Israel, vielleicht mit einer kurzen Unterbrechung zu dem Zeitpunkt, als sein Opa umgekehrt ist. Aber hatte wahrscheinlich nicht mehr genug Zeit, das alles wieder rückgängig zu machen, was er Böses eingeführt hat. Und dann hier mit 18 Jahren beginnt er den Tempel zu renovieren. Und das ist eine zweite Sache, die wir sehen. Er war hingegeben, das Rechte zu tun in den Augen des Herrn. Und Mann, und in unserer heutigen Gesellschaft brauchen wir echte Hingabe. Weil es gibt Links- und Rechts-Versuchungen. Wie auch damals. Ich meine, diese Götzentempel waren links und rechts. Hier, Tempel zu Astarte, freier Sex. Hier, Götze des Erfolgs auf der anderen Seite. Hier, gab genug Ablenkungen. Sagte, nee, ich will richtig leben, nach dem Wort des Herrn. Und das Zweite, was er getan hat, er hatte richtige Prioritäten gesetzt. Das Haus des Herrn. Und im Chronikbuch ist das natürlich noch ausführlicher berichtet, weil da geht's um den Tempel und um den Gottesdienst. Hat richtige Prioritäten. Das Haus des Herrn. Die Risse auszubessern. Und das Dritte, was wir hier sehen, er war auch weise mit den Mitarbeitern. Soll das Geld in ihre Hand geben, Vers 7. Das soll nicht abgerechnet werden, denn sie handeln gewissenhaft. Er hat die richtigen Leute zur Seite gehabt. Menschen, die gewissenhaft sind, auf die man sich verlassen kann. Und wie lernt man Gewissenhaftigkeit? Indem man gewissenhaft ist. Wie lernt man Treue in großen Dingen? Indem man im Kleinen treu ist. Sein Charakterzug, den wir lernen. Und der Hohepriester Hilkia sagte zu Schafan, dem Schreiber, ich habe im Haus des Herrn das Buch des Gesetzes gefunden. Und Hilkia gab das Buch dem Schafan und der las es. Und der Schreiber Schafan kam zum König und brachte dem König Nachricht und sagte, deine Knechte haben das Geld, das ich im Haus vorfand, ausgeschüttet und es in die Hand der Werksführer gegeben, die am Haus des Herrn eingesetzt sind. Und der Schreiber Schafan berichtete dem König weiter, der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Schafan las es dem König vor. Und als der König die Worte des Buches des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Und der König befahl dem Priester Hilkia und Ahikam, dem Sohn Schafans, und Achbor, dem Sohn Michaias, und Schafan, dem Schreiber, und Asaja, dem Knecht des Königs, und sagte: Geht hin, befragt den Herrn für mich und für das Volk und für ganz Juda wegen der Worte dieses aufgefundenen Buches. Denn groß ist der Zorn des Herrn, der sich gegen uns entzündet hat, dafür, dass unsere Väter auf die Worte dieses Buches nicht gehört haben, nach allem zu tun, was unseretwegen aufgeschrieben ist. Sie finden das Buch des Gesetzes. Vielleicht war es auch nur das 5. Mosebuch. Ich weiß nicht, ob alle 5 Bücher Mose auf eine Schriftrolle drauf gepasst haben. Aber wenn ich das lese, kriege ich den Eindruck, dass er die Stelle gelesen hat am Ende vom 5. Buch Mose, wo es um Segen und Fluch geht. Segen, wenn sie das Gesetz halten, Fluch, wenn sie das Gesetz nicht halten. So weit ist Juda abgekommen von der Nachfolge des Herrn, dass sie das Wort Gottes gar nicht mehr kannten. Und dann finden diese Priester während der Renovierungsarbeiten im Tempel Gottes Wort. Und der König liest es und zerreißt seine Kleider. Ist betrübt. Tut Buße. Das ist eine weitere Sache, die wir in ihm sehen. Er hat ein bußfertiges Herz. Das ist, was wir brauchen. Und dafür ist das Wort Gottes da. Das ist im 18. Jahr jetzt seiner Regierung. Er hat schon Jahre zuvor, im 12. Jahr, begonnen, eine Reformation einzuführen. Aus eigenem Antrieb. Ich meine, er wusste, dass sein Vater böse gelebt hat und dass es falsch ist, diese Götzen überall rumstehen zu haben mit all diesen perversen Gottesdiensten. Vielleicht noch von seinem Großvater die letzten Jahre mitgekriegt, seine Bemühungen. Also er war bemüht, das Richtige zu tun als junger König. Aber dann finden sie das Gesetz. Und das ist der Zweck des Gesetzes, sagt uns der Römerbrief. Ist, dass es uns unsere Sünden aufzeigt. Das Gesetz überführt uns von Sünde. Und es trennt durch. Paulus sagt, ich hätte nicht gewusst, dass Begehren, diese Habsucht im Herzen, Sünde ist. Aber Mann, als ich das Gesetz gelesen habe, da bin ich gestorben, als ich das kapiert habe. Da war es vorbei mit meiner Selbstgerechtigkeit. Paulus hat gesagt, ich habe vollkommen gelebt nach dem Gesetz, äußerlich. Aber dann, als er gelesen hat, du sollst nicht begehren, da hat es ihn erwischt und er war überführt. Und das ist so gut, das ist, was Gottes Wort in unserem Leben macht. Und hier sehen wir im Leben von Josia und der Nation nochmal eine Schärfung ihrer Ausrichtung. Ja, sie haben so ihren Gewissen gefolgt, dem, was sie wissen, was eigentlich richtig ist, aber dann kommt Gottes Wort und wie ein zweischneidiges Schwert, ist es nochmal viel klarer. Und wir müssen Josia zugutehalten, dass er ein weiches Herz hatte, Gottes Wort gegenüber, und dass er reagiert hat. Und dass er echt Buße getan hat. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Gottes Wort lesen als Christen. Wisst ihr, wenn ihr eine Viertelstunde pro Tag lest, dann kommt ihr in einem ganzen Jahr durch die Bibel. Es gibt so viele Christen, die haben die Bibel noch nicht mal einmal durchgelesen. Das ist was wir regelmäßig tun sollten. Wir müssen Gottes Wort kennen. Und mit einem offenen Herzen lesen, dass Gott uns ansprechen kann. So wie Josia, wo wir lesen und Gottes Wort durchbohrt unser Herz. Und wenn Gott uns Dinge aufzeigt in unserem Leben, die nicht gut sind, wo wir versagt haben, dass wir ein weiches Herz haben, dass wir Buße tun, dass wir es Gott bekennen. Und das ist so was Schönes, weil wenn wir Buße tun, vergibt Gott. Jesus hat bezahlt für unsere Schuld. Und wir lesen im 1. Johannesbrief, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, uns zu reinigen von jeder Ungerechtigkeit. Gottes Wort in unserem Herzen wirken lassen. Bist du ein Leser von Gottes Wort? Oder ist Gottes Wort in dem ganzen Geröll deines Lebens vergraben irgendwo, wie es damals war? So wichtig, dass wir da dranbleiben. Ich glaube, es ist der einzige Weg, wie unsere Herzen weich bleiben können, auch vor dem Herrn. wenn wir uns waschen lassen im Wasserbad des Wortes täglich. Das haben die damals gemacht mit diesen harten Weinschläuchen. Wenn die hart geworden sind, gab es nur einen Weg, die wieder weich zu machen, das war ins Wasser einzulegen. Und ich glaube, es ist ein Bild auch für unsere Herzen. Wir müssen im Wort Gottes sein. Ich weiß, ich muss im Wort Gottes sein, sonst wird mein Herz so hart. So leicht für uns, oder? Dass wir irgendwie abgestumpft werden und gleichgültig werden. Mann, ich möchte es nicht verlieren, Begeisterung für den Herrn. Das ist, was Josia hatte. Er war ein Mensch, der wirklich Feuer hatte im Herzen. Und wisst ihr, was sein liebstes Hobby war? Mit der Axt rauszugehen und Götzen niederzuhauen. Ich hoffe, dass wir noch so Leidenschaft haben in unserem Herzen. Dass wir Dinge hören und Dinge da draußen sehen, wo wir sagen, Mann, das muss eingerissen werden, das muss weg. Ob das Abtreibung ist oder Unrecht oder wenn wir Menschen in Not sehen, dass wir berührt sind davon. Gott hat mich gestern so überführt. Wir waren den Harry besuchen in der Klinik und irgendeine verwirrte Frau hat mich angesprochen, hat mich um eine Zigarette angeschnorrt und die war wirklich nicht ganz klar und irgendwie war nur so, ja okay, mein Ziel, Harry besuchen. Und ich hatte kein weiches Herz ihr gegenüber. Habe sie irgendwie so, naja, so abgestellt. Und die hat sogar noch gefragt, sind Sie Pfarrer? Und ich habe die Gelegenheit nicht genutzt, ihr das Evangelium zu bringen, ihr von Gott zu erzählen, dass Gott sie liebt. Und es betrübt mich, so ein hartes Herz zu haben. Und Gott hat mich überführt. Nachher, das war eine total offene Tür. Ich habe nur irgendwie gesagt, ja, ich bin Pastor, aber nicht von hier und bin weiter im Aufzug. Und nachher, wo ich abends daheim gesessen bin, Bibel gelesen habe, Gott hat mich überführt. Es war eine offene Tür. Ich hätte Gottes Liebe bringen können. Dieser Frau in der Klinik. Letzte Woche waren wir jeden Tag 2 Stunden auf der Straße, haben Menschen von Jesus erzählt. Und es war so gut. Es war so gut. Wisst ihr, die Leute sind wirklich offen. Die Leute sind wirklich hungrig. Die Leute hören zu, wenn wir ihnen Jesus bringen. Aber wisst ihr was, besonders am Mittwoch, ich war so müde. Ich hatte überhaupt keinen Bock, rauszugehen. Das war übrigens ein Grund, warum ich da mitgemacht habe, um meinen eigenen Schweinehund zu überwinden. Aber ich war echt betrübt über mich. Mir war es völlig egal, dass Leute verloren gehen. Ich wäre am liebsten daheim geblieben. Wir können gerade in die Hölle gehen. Fühlt euch manchmal auch so? Wo die Herzen so hart werden. Ich versuche einfach ehrlich zu sein mit euch. Ich bin ein Pastor, ich soll begeistert sein, Menschen von Jesus zu erzählen. Und ich war betrübt über mein eigenes hartes Herz. Und wir brauchen diese Leidenschaft, wir brauchen dieses Brennen. Leute, wir können es uns nicht leisten, irgendwie so dahin zu leben und unser kleines, hier schönes, bequemes Christsein, haben unsere gemütliche Gemeinde, leben so dahin, schwimmen irgendwie so dahin und die Jahre vergehen und man, je älter man wird, desto schneller vergeht's, oder? Und irgendwann hast du dein Leben gelebt und es war ohne Ziel und ohne Vision und ohne Leidenschaft und du bist am Ende deines Lebens und schaust zurück und es ist irgendwie verschwommen. Das ist was wirklich in mir arbeitet. Gott, ich möchte mal nicht zurückschauen auf mein Leben und sagen, ich habe es verpasst. Auch auf mein Single-Leben. Manchmal haben wir so dieses Denken, wenn ich verheiratet bin, dann geht das Leben los. Dann fangen wir an, dem Herrn gemeinsam zu dienen. Schwachsinn. Jetzt ist die Zeit, dem Herrn zu dienen. Jetzt ist die Zeit, ausgerichtet zu sein. Und Mann, ich, Ich hoffe, dass wir nicht irgendwie tot sind. Tote Christen, geistlich tote Menschen, die irgendwie hier rumsitzen und die nichts mehr juckt. Wie pervers ist das? Jesus ist gekommen, wozu? Wozu ist Jesus gekommen? Um die Verlorenen zu retten, genau. Und er hat uns zu einem Licht gemacht, hat uns in diese Welt gesetzt, hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und wir kriegen unseren Hintern manchmal nicht hoch. Und es brennt nicht. Und wir schauen uns die Welt an, die Leute, die verloren gehen. Wir schauen uns Menschen in Not an. Und sie sind uns völlig egal. Mir geht es manchmal so und das betrübt mich. Wir müssen aufschreien zu Gott, Gott, gib mir ein weiches Herz. Ich möchte so leben wie Josia. Mich fordert der junge Kerl hier heraus. Ein Kind, ein Teenager. Aber der wirklich noch Leidenschaft in seinem Herzen hat, wo wirklich noch was brennt und er sagt, ich finde mich nicht ab mit diesem Götzendienst in dieser Welt. Und es fängt natürlich in meinem eigenen Herzen an. Sagen ich finde mich nicht ab mit meiner eigenen Lauheit und mit meinen eigenen kleinen Sünden, die ich so dahin vegetieren lasse in meinem Leben. Ich möchte einen Unterschied machen. Ich möchte ein Josia sein. Ich möchte ein Hudson Taylor sein, der ausgerichtet ist. Und wie gesagt, Leute, wenn wir nicht ausgerichtet sind, werden wir unser Leben verschwenden. Kein Zweifel. Wie die Masse der Christen heute, leider Gottes, muss man sagen. Wie viele Menschen brennen dennoch wirklich für eine Sache, wozu immer Gott dich berufen hat? Menschen zu erreichen, Menschen in Not zu dienen. Vielleicht mal gegen Abtreibung die Stimme zu erheben. Vielleicht sogar mal auf eine Demo zu gehen für solche Dinge. Aber dass wir leben, dass wir brennen in unserem Herzen, dass es uns nicht so egal ist. Das, was Jesus für uns getan hat, Mann. Mich fordert der Josia heraus. Und ich möchte brennen. Und er fängt an, den Tempel zu renovieren. Da fängt es auch in unserem Leben an. Wisst ihr, wer der Tempel ist? Neuen Bund. Wir sind der Tempel, die Gemeinde Gottes. Es fängt im Haus Gottes an. Und sogar noch persönlicher. Jeder einzelne von uns ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wir haben am Sonntag vor 2 Wochen drüber gesprochen. Wir sollen der Unzucht fliehen. Wer sexuell sündigt, sündigt gegen seinen eigenen Leib. Tempel des Herrn. Wir bringen Jesus mit in diese Sünde rein. Wir sind der Tempel des Herrn. Und ich glaube, das gilt nicht nur für diese Sünde, sondern für jede Sünde. Gibt es da Götzen in unserem Leben, die wir niederreißen müssen? In unserem eigenen Tempel? Perversitäten. So pornografische Dinge wie damals hier. Das war Realität. Die haben im Tempel des Herrn die Aschera aufgestellt. Diese nackte Göttin mit weiß nicht wie vielen Brüsten an ihrem Körper. Pornografisches Zeug mitten im Tempel des Herrn. Sünde, Götzendienst, Kompromisse. Da fängt es an. Es fängt bei uns an. Das ist auch was, wo Gott mich überführt. Diese Leidenschaft, heilig zu sein für ihn, abgesondert zu sein für ihn. Was wir denken, was wir uns anschauen. Was guckst du dir an in Filmen? Mit was füllst du dein Denken? Wie nutzen wir unsere Freizeit? Ist es abgesondert, ist es heilig für den Herrn, unser ganzes Leben? Wir können unseren Tempel renovieren, wie Josia das getan hat. Und ich glaube, ein Schlüssel ist das Wort Gottes. das Wort Gottes aufzusaugen in unserem Leben. Uns wirklich jeden Morgen vor den Herrn zu setzen und zu sagen, Herr, begegne mir. Auch da brauchen wir Leidenschaft, oder? Geht es euch manchmal auch so, dass ihr eure stille Zeit irgendwie runterbiegen könnt? So ohne Erwartung? Das ist auch was, was mich betrübt. Ich kann manchmal so müde sein und es irgendwie so, oh, naja, muss ich auch noch machen. Naja, bringen wir es schnell hinter uns. Und das ist so falsch. Wir müssen mit Erwartung kommen zum Herrn. Mit einer offenen Bibel, mit einem offenen, stille Zeitheft und wirklich erwarten, dass der Herr uns persönlich anspricht. Ich bete drum, sag, ja, ich möchte, dass es lebendig ist. Ich möchte noch Begeisterung haben, ich möchte noch leben, ich möchte kein toter Christ sein, der irgendwo mit seinen Hintern einen Stuhl beschwert und das war's. Gott, ich möchte sehen, dass diese Welt verändert wird, dass dein Reich gebaut wird, dass Menschen verändert werden durch deine Liebe und durch deine Gnade. Und wir haben die gute Botschaft. Und das ist, wie wir rumgehen und Reformation bringen in diese Welt. Durch das, was Jesus für uns getan hat, wenn wir das Evangelium weitertragen. Wenn wir anderen Menschen dienen. Mann, wenn ich dieser armen, verwirrten Frau im Krankenhaus einfach gesagt hat, Jesus lebt sie. Das hat sie wahrscheinlich verstanden. Jesus lebt dich und er kann dich frei machen. Es ist nicht schwer, aber es braucht eine Ausgerichtetheit. Wir werden heute nicht durchkommen. Ich sehe es schon. Sie haben das Gesetz gefunden. Es trifft Josia mitten in sein Herz. Und er sagt, geht hin, befragt den Herrn für mich und für das Volk und für ganz Juda wegen der Worte dieses aufgefundenen Buches. Denn groß ist der Zorn des Herrn, der sich gegen uns entzündet hat, dafür, dass unsere Väter auf die Worte dieses Buches nicht gehört haben, nach allem zu tun, was unseretwegen aufgeschrieben ist. Da gingen der Priester Hilkia und Ahikam und Achbor und Schafan und Asaja zu der Prophetin Hulda, der Frau des Schallum, des Sohnes Tikvas, des Sohnes des Hahas, des Hüters der Kleider. War der Schneider offensichtlich hier am Hof. Sie wohnte aber in Jerusalem im zweiten Stadtteil und sie redeten mit ihr. Und sie sagte zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat, so spricht der Herr. Siehe, ich will Unheil über diesen Ort bringen und über seine Bewohner alle Worte des Buches, das der König von Juda gelesen hat, weil sie mich verlassen und anderen Göttern Rauchopfer dargebracht haben, um mich zum Zorn zu reizen mit all dem Machwerk ihrer Hände. So wird mein Zorn sich gegen diesen Ort entzünden und wird nicht erlöschen. Zu dem König von Juda aber, der euch gesandt hat, um den Herrn zu befragen, zu ihm sollt ihr so sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels, was die Worte, die du gehört hast, betrifft, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor dem Herrn gedemütigt hast, als du hörtest, was ich über diesen Ort und seine Bewohner geredet habe, dass sie zum Entsetzen und zum Fluch werden sollen und du deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast. Darum habe auch ich gehört, spricht der Herr. Darum siehe, ich werde dich zu deinen Vätern versammeln und du wirst zu deinen Gräbern versammelt werden in Frieden und deine Augen sollen all das Unheil nicht ansehen, das ich über diesen Ort kommen lasse. Und sie brachten dem König die Antwort. Juda war zu weit gegangen. König Josia will Buße tun, will umkehren, will eine Reformation bringen. War eigentlich mittendrin. Und Gott sagt mit anderen Worten, ist zu spät, Leute. Ich werde das Unheil über Juda bringen, dafür, dass sie rebelliert haben. Und wir sehen, dass das Volk als Gesamtheit nicht wirklich umgekehrt ist. gab da Leute, die Lippenbekenntnisse abgelegt haben, aber wenn wir den Propheten Jeremia lesen, sehen wir, dass das Volk sich nicht wirklich bekehrt hat. Aber es waren Einzelpersonen, wie Josia. Und Gott sagt zu ihm, weil du dich gedemütigt hast von dem Herrn und deine Kleider zerrissen hast und vor mir geweint hast und weil dein Herz weich geworden ist, als Gottes Herr Wort zu dir gesprochen hat, ist unser Herz noch weich? Wenn Gott uns anspricht in seinem Wort. Und er sagt, Josia, weil du so ein Herz hattest, wird es nicht in deinen Tagen kommen. Das Unheil ist beschlossene Sache. Und es gibt es in unserem Leben, es gibt so die Situation, wir können zu weit gehen, wo die Konsequenzen unserer Sünde so krass sind, dass Gott richten muss, dass Gott züchtigen muss. Du kannst zu weit gehen. Es sollte uns einen heiligen Schrecken, eine heilige Ehrfurcht geben. Du kannst zu weit gehen. Und wir hören ständig von Pastoren, die in Ehebruch, in irgendeine Sünde reinfallen und die untauglich werden für diesen Dienst. Sind zu weit gegangen. Ja, Gott kann vergeben und Gott kann heilen. Aber du kannst zu weit gehen, untauglich werden für eine Berufung, die Gott dir gegeben hat. Wir müssen immer mit diesem Heiligen, mit dieser Furcht vor Gott leben. Nicht Furcht in dem Sinn, ich fürchte mich vor ihm, sondern Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit. Und wir müssen uns bewusst sein, wer wir sind. Wenn uns das nur ständig bewusst ist, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Wie anders würden wir leben? Rede jetzt nur von meinem eigenen Leben. Welche Gedanken würden wir zulassen in unserem Kopf? Was würden wir uns anschauen? Wie würden wir mit anderen Menschen umgehen? Und ständig in diesem Bewusstsein, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich bin ein Werkzeug in Gottes Hand. Ich bin sein Leib, der Leib Christi. Wow. Und wisst ihr, was das Coole ist, wenn wir im Vertrauen auf ihn leben und uns ihm hingeben, dann erfahren wir auch seine Kraft. Und dann gibt er uns diese Leidenschaft. Und er trifft uns in unserer eigenen Schwachheit, wo wir als Menschen schwach sind. Als ich letzte Woche so müde war und überhaupt keinen Bock hatte und gerade die ganze Welt in die Hölle gehen könnte und es wäre mir völlig egal gewesen. Furchtbare Einstellung. Aber wir sind natürlich auf die Straße gegangen. Hatte gar keine andere Wahl. Und das war gut. Und zu sagen, Herr, ich gehe trotzdem. Und ich bin verfügbar. Und wir solche Schritte im Glauben machen, im Vertrauen auf ihn. Sagen, Herr, hier bin ich. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Weißt du was, mit dem ersten Gespräch, was du anfängst, hast du die Energie, die du brauchst. Und Gott gibt dir die Freude. Und Gott rüstet dich zu. Gott erwartet nicht, dass wir aus eigener Kraft leben. Das können wir eh vergessen. Und wenn wir uns von unseren Gefühlen treiben lassen, dann sind wir unbeständige, wie Jakobus sagt, hin und her getrieben von jeder Welle. Deswegen brauchen wir Vision, Vision, Ausgerichtetheit. Sagen, Gott, ich weiß, dass du das jetzt von mir willst und ich gehe. Völlig egal, wie ich mich fühle. Und wir machen einen Schritt im Glauben und der Herr trifft uns mit seiner ganzen Kraft und mit seiner Freude. Und er gibt uns dieses brennende Herz für das, wozu er uns berufen hat. Aber wir bekommen das nicht, bevor wir den Schritt getan haben. Solange ich daheim sitze, im bequemen Sessel, bekomme ich das nicht. Aber ich den Schritt mache und sage, okay Gott, hier bin ich und ich gehe raus und
ich quatsche die erste Person an. Da erfährst du die Zurüstung durch den Heiligen Geist. Oder wenn Gott zu dir spricht, besuch die und die Person, die ist krank. Und du sagst, oh Gott, ich fühle mich überhaupt nicht danach. Außerdem ist Fußball im Fernsehen oder Autorennen oder die Seifenoper. Oh, wäre viel einfacher, mir einen Film reinzuziehen, einfach abzuschalten. Der Herr klopft an dein Herz. Sagst, okay Gott, ich gehe. Ich fühle mich nicht danach, aber ich gehe. Ich weiß nicht mal, was ich sagen soll. Ich habe null Barmherzigkeit. Ich habe null Liebe. Aber Herr, weil du sagst, ich gehe. Ich kann dir garantieren, sobald du in dieses Krankenzimmer reingehst, wird Gott dich treffen. Wird dich zurüsten durch den Heiligen Geist. Jesus hat nie von uns verlangt, dass wir uns selber irgendwie motivieren oder uns irgendwie Gefühle aufpushen. Nein, er hat von uns verlangt, dass wir gehorsam sind, dass wir ihm hingegeben sind und in ihm vertrauen. Wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Das ist der Unterschied. Wir sind nicht Getriebene von unseren Gefühlen, hoffentlich, sondern wir sagen wie Maria, mir geschehe nach deinem Wort. Darüber werden wir am Sonntag sprechen übrigens. Und wenn wir so leben, hat Jesus gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, meine Zeugen zu sein, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Das wird passieren. Das ist eine Verheißung. Also, lasst uns Josia zum Vorbild nehmen. Mich fordert dieser junge Kerl unheimlich heraus. Mich fordert es heraus, den Herrn zu suchen. So wie er, als er 16 Jahre alt war, suchte er den Herrn. Mann, ich möchte den Herrn suchen. Ich möchte dieses Herz haben. Ich möchte mich nicht abbringen lassen von dieser Berufung. Nicht ablenken lassen auch. Ich möchte Erweckung sehen in diesem Land. Ihr auch? Ich möchte Veränderung sehen. Ich möchte sehen, dass Gottes Reich gebaut wird. Dass Menschen frei werden und heil werden. Vater, wir danken dir für Josia. Herr, ein Kind, ein Teenager, der dir hingegeben war. Und Herr, du sagst uns in deinem Wort, deine Augen durchwandern die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf dich gerichtet ist. Und Gott, wir wissen, es gibt keine Begrenzung für dich, was du durch einen einzigen Menschen tun kannst, der dir wirklich hingegeben ist. Durch ein Kind, durch ein Teenager wie Josia. Gott, wir wollen das sehen in unserem Leben. Und Herr, selbst in Zeiten, wo es schwierig ist. Herr, du hast Josia Gnade gegeben. Du hast gesagt, Gericht wird kommen. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Aber wie gesagt, es ist egal, wenn Gericht kommt. Muss ich keinen Finger mehr krumm machen? Aber Herr hat ein brennendes Herz und er hat sich von dir entzünden lassen. Und er ist rausgegangen, er war weich. Und Herr, du hast gesagt, okay, das Gericht wird kommen, aber nicht in deiner Zeit. Gott, wir wissen, es wird Gericht kommen über diese Welt. Und du wirst wiederkommen, Jesus, um zu richten, die Lebenden und die Toten. Aber noch haben wir Gnadenzeit. Und Herr, vielleicht, wenn wir so sind wie Josia, sagst du, okay, ich richte noch nicht gleich. Ich gebe noch ein bisschen Gnade in eurem Leben, dass ihr weiter Gottes Reich bauen könnt, Menschen für mich erreichen könnt. Und wenn eure Kinder zu mir ausschreien und mich suchen, gebe ich ihnen Gnade. Das Gericht wird nicht über sie kommen. Und sie können einen Unterschied machen in dieser Welt. Gott, wer weiß, was du tun kannst. Herr, wir sehen diese Leben von unseren Glaubenshelden. Von Hudson Taylor und Spurgeon und Georg Müller und ich denke an Pastor Chuck. Männer, die einfach ausgerichtet sind und hingegeben sind und die du auf große Art und Weise gebrauchst. Und Herr, egal was du durch unser Leben tun willst, ob es groß oder klein ist, und Herr, wenn du uns gebrauchst, ist es groß, wenn du uns überhaupt gebrauchst. Herr, wir wollen mal zurückschauen am Ende unseres Lebens und sagen können, ja, wir haben das ergriffen, wozu du uns gerettet hast. Herr, gib uns dieses Brennen, gib uns diese Leidenschaft. Wir wollen nicht tote Christen sein, mit kalten Herzen. Wir wollen brennen für dich. Wir wollen einen Unterschied machen. Wir wollen sehen, Herr, dass unsere Stadt hier und unser Land verändert wird durch die Kraft deines Heiligen Geistes, der in uns wirkt. O Herr, wir schreien aus nach dir. Wir suchen dich heute Abend. Hab du deinen Weg. Herr, zeig uns, wo Götzen sind in unserem Leben, wo du Dinge ändern willst. Zeig uns, Herr, wie du uns gebrauchen willst. Gib uns Vision, Herr, gib uns brennende Herzen. Zu deiner Ehre. Darum bitte ich dich, Herr, in Jesu Namen. Amen.